Wissenschaft und Glaube, veranstaltet vom IVCG, der Internationalen Vereinigung Christlicher Geschäftsleute, gemeinsam mit dem EJH, Evangelium in jedes Haus, hören Sie einen Vortrag von Herrn Universitätsprofessor Dr. Wilder Smith, den er am 21. April in Salzburg gehalten hat, über das Thema »Der Stress und seine Überwindung«.
Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Das Thema ist neue Entdeckungen über Stress heute Abend. Und damit Sie wissen, über was ich gesprochen habe, wenn wir fertig sind, rahme ich das ein mit einem kurzen Wort. Und das Wort ist, alles hat Gott gar schön gemacht zu seiner Zeit. Nun, es ist manches, darunter der Stress, der heute nicht schön ist. Krebs ist nicht schön. Krankheiten und Unfälle sind nicht schön. Aber es heißt hier, dass zu seiner Zeit, wie es erschaffen wurde, es schön war. Ich glaube an das Paradies Gottes am Anfang und ich glaube an das Paradies Gottes am Ende. Also alles hat er gar schön gemacht zu seiner Zeit und jetzt kommt etwas, was zu diesem Schönen gehört. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gegeben. Die Ewigkeit hat er uns ins Herz gegeben. Der Mensch kommt nicht aus, ohne einen Sinn für die Ewigkeit zu haben. Das wäre die Umrahmung für heute Abend. Wer, nachdem er das gehört hat, was ich gesagt habe, ein Buch haben möchte über dieses Gebet für Freunde, die nicht kommen konnten, Sie können das haben in dem Buch, was heißt dort auf dem Büchertisch, Der Mensch im Stress. Und das bringt auch viel mehr über das, was ich zu sagen habe. Wer Arzt ist, oder Biologe ist oder Dozent an der Universität ist, da gibt es ein zweites Buch, das ich nicht empfehlen möchte für Leute, die an Kopfweh leiden oder so etwas. Und das heißt Die Ursache und Behandlung der Drogenepidemie, was zusammenhängt mit diesem Thema und es auch von wissenschaftlicher Seite aus beleuchtet. Das vorneweg, denn am Ende vergesse ich es immer. Bin einfach vergesslich. Da habe ich ja vorneweg gesagt. Nun, das Erste, was wir uns fragen müssen, wenn wir sauber und wissenschaftlich vorgehen wollen, ist, was ist Stress? Also wenn Sie nachgucken in Dorland's Medical Dictionary, das ist eine der guten Diktionäre, Wörterbüchern in englischer Sprache, Dorland sagt zu dem Wort Stress einfach Pressure. Und Pressure heißt Druck. So möchte ich das Thema durchnehmen heute Abend. Stress und seine Überwindung. Sie können statt Stress sagen, wenn Ihnen das Wort nicht gefällt, Druck. Also Beklemmung, nicht wahr? Druck von innen und von außen. Nun, Stress kann körperlich sein, wenn Sie Ihren Garten umstechen, den Garten umgraben und schwitzen. Das ist ein Stress. Ich hoffe, dass Sie es alle tun. Sie sind sehr, sehr gesund. Besonders, wenn Sie gut leben. Butter essen und Milchen, Overmaltine und all diese Dinge. Da müssen Sie arbeiten, um das zu verdienen. Sonst verschlacken sie sich, nicht wahr? Und das ist nicht gut, wenn sie zu dick werden. Auch nicht für mich, nicht wahr? Das ist nicht anders. Ich predige nicht, wenn ich mir selber nicht predige. Nun, Bergsteigen, Skifahren, Olympiaden, Sport, Arbeit, schwere Arbeit, körperliche Arbeit, das ist alles Stress. Das ist eine Art von Stress. Die andere Art von körperlichem Stress ist der Stress, der von Krankheit kommt. wenn Sie zuckerkrank sind, Diabetes haben, Diabetes stresst den Körper sehr. Und da müssen Sie aufpassen. Sie sind weniger widerstandsfähig, leistungsfähig, widerstandsfähig. Und da müssen Sie sehr vorsichtig sein, wie Sie Ihren Stress einteilen, wenn Sie Diabetes haben. Oder wenn Sie eine Grippe gehabt haben. Sie wissen, wie schlapp Sie sind, nachdem Sie eine Grippe gehabt haben. Das stresst den Körper auch. Oder wenn Sie eine Operation gehabt haben, da gibt es einen chirurgischen Stress. Und das ist alles körperlich. Und da muss man die nötigen Gegenmaßnahmen nehmen, wenn man solchem Stress ausgesetzt worden ist. Aber die dritte Art von Stress, und über die will ich reden, ist psychischer Stress. Stress in der Seele. Frustrierung von der Sinnlosigkeit, wie man meint, des Lebens. Warum wurde das Kind überfahren? Warum haben wir den schrecklichen Unfall gehabt, wobei so und so viel verletzt worden sind oder einer getötet worden ist? Es ist eine Art Stress, der schwierig ist zu beschreiben, aber der sehr aktuell ist. Zum Beispiel nehmen wir den kleinen Johannes, der gerade von der Schule nach Haus kommt. Und er geht, nimmt seine Schulaufgaben mit sich in eine Ecke, setzt sich schön still hin und fängt an mit seinen Rechenaufgaben. Und man hört immer weniger von ihm, bis die Mutter umguckt und da laufen die Tränen über seine Backen und er sitzt da vollkommen frustriert und schmeißt das Buch in die Ecke und sagt, ich kann es nicht, es ist alles sinnlos. Er ist frustriert. Er ist gestresst, weil er Sinn in den ihm gestellten Aufgaben, in den Daten des Mathematikbuches nicht finden kann. Und der menschliche Kopf, der Computer hier oben, ist gebaut, um Sinn zu extrahieren von der Umwelt. Entschuldigen Sie, dass ich jetzt wissenschaftlich rede. Aber wenn die Umwelt für uns sinnlos ist, leiden wir drunter und werden verrückt. Denn wenn eine Sache sinnlos ist, werden wir frustriert. Wir können Schmerzen aushalten, wenn sie sinnvoll sind. Zum Beispiel, ich gehe zum Zahnarzt und habe einen Abszess unter dem Zahn. Und ich muss von verschiedenen Abszessen reden heute Abend, passen Sie nur auf. Wenn Sie einen Abszess haben unter einem Backenzahn und der Zahnarzt tut sich auf seinen Stuhl und er bohrt, das ist eben alle Knochen und Gebeine in Ihrem Körper und samt den Rippen erschüttert, nicht wahr, das Bohren. Nun, weil Sie eben Schmerzen haben und Sie wissen, wenn er durchbohrt zu dem Eiter und dann spritzt der Eiter raus, dann haben Sie Entlastung. Und solche Schmerzen können Sie vertragen. Nicht wahr? Sie werden Grimassen machen, wenn es sehr weh tut. Aber Sie werden sagen, durchbeißen, weil es Sinn hat. Nicht wahr? Stimmt oder nicht? Aber wenn der Zahnarzt kommt und sagt, ich habe gerade eine neue Maschine. Ich hoffe, das ist keine, ich habe keine Zahnärzte hier heute Abend. Also sehr vorsichtig. Wenn es keinen Zahnarzt gibt, heute Abend bin ich dankbar. Aber wenn er sagt, ich habe eine neue Maschine, eine hochtourige Maschine bekommen und ich möchte mal ausprobieren, ob das Ding gut bohrt. Und er bohrt überall in Ihrem Mund herum. Das können Sie keine 5 Minuten aushalten, weil es sinnlos ist. Die Schmerzen mögen gleich sein. Aber Schmerzen und Leid, wenn sie Sinn haben, sind zu vertragen. Aber wenn sie sinnlos sind, werden sie gestresst, bis sie verrückt werden. Sehen Sie, es ist sehr schwierig, das Maß des Leides und des Stresses zu messen. Denn es ist immer abgesetzt und immer ausgewuchtet gegen den Sinn dahinter. Und wenn Sinn dahinter ist, dann geht's. Und wenn nicht Sinn, kein Sinn dahinter ist, dann geht's nicht. Und weil so viele Leute keinen Sinn finden im Leben, sind sie derart gestresst, dass sie ständig frustriert sind. Kennen Sie solche Leute? Die ständig gereizt sind, weil alles so blöd ist. Verstehen Sie mich?
So ist das mit Stress. Also ein direktes Maß wie ein Liter Stress kann ich Ihnen nicht geben oder ein Gramm Stress kann ich Ihnen nicht geben. Es ist relativ, je nach dem Sinn. Nun, was wollen wir denn über diesen Stress sagen? Wir sind eigentlich, jetzt passen Sie auf, liebe Dame und lieber Herr, wir sind gebaut für Stress. Wir sind direkt gebaut. Wir haben ein hormonales System für Stress. Wenn ich gestresst werde, funktioniert meine Nebenniere und liefert Adrenalin ins Blut. Und das Adrenalin sorgt dafür, dass mein Herz pocht und schneller arbeitet, dass der Blutdruck sich erhöht, dass die Gefäße sich verengen und da habe ich mehr Blut zur Verfügung in diesem Alarmzustand des Stresses, um mit dem Stress fertig zu werden. Zur gleichen Zeit stelle ich meine Verdauung ein. Denn das ist ein unnötiger Stress für meinen Körper, wenn es darum geht, mich zu alarmieren, dass ich aus dem Stress rauskomme. Da kann ich mich nicht drum kümmern. Und deshalb haben viele Leute, wenn sie gestresst werden, Verdauungsschwierigkeiten. Denn das Essen, die Wiener Schnitzel und die Erdbeeren und die Sahne, die verfaulen im Magen, wenn man gestresst wird und entwickeln Gas und man fühlt sich elend, weil die Verdauung kaputt gegangen ist. Die Verdauung wird eingestellt unter Stress und alles andere wird eingestellt, um mit dem Stress fertig zu werden. So, wenn man gestresst wird, ständig gestresst wird, kann es sein, dass sie derart Verdauungsschwierigkeiten bekommen, dass sie Magengeschwüre bekommen. Magengeschwüre kommen direkt davon, sind gekoppelt an Stress. Wir sind gebaut für Stress, aber wir sind nicht gebaut, passen Sie bitte hier auf, Sie sind nicht gebaut für dauernden Stress. Für anhaltenden Stress. Sie sind gebaut für Stress und dann sind sie gebaut nach dem Stress, sich zu entstressen, sich zu entlassen. Und wenn sie sich entstressen, öffnen sich die Gefäße, das Blut kommt in das Gewebe, so dass das Gewebe keinen Schaden hat vor zu wenig Blut, vor Ischämie. Und es gibt Hormone im Körper, die eben entgegenwirken, dem Stresshormon entgegenwirken und die Gefäße öffnen. Wenn Sie ständig zu wenig Blut haben in den Gefäßen, im Gewebe, ist es sehr gefährlich, unter ständiger Ischämie, Blutarmut zu leiden. Deshalb sind wir gebaut, blass zu werden vor Stress. Sehr gut. Eine Zeit lang. Aber dann müssen Sie erröten, wenn der Stress vorbei ist und das Blut wieder zurückkommt. Ich habe immer gesagt, als ich junger Mann war, dass das ein Teil des hormonalen Systems des Körpers ist, dass man erröten kann und dass man auch blass werden kann. Nun, ich habe auch noch dazu gesagt, dass ich nie ein Mädchen heiraten würde, das nicht erröten könnte, denn ihr hormonales System ist eben kaputt. Wenn sie das nicht tun kann, vielleicht ist sie auch schamlos, wenn sie es nicht tun kann. Ja, aber ich hatte dann den wissenschaftlichen Grund zuerst angegeben, damit sie mir nicht böse sind. Nun, wissen Sie, die meisten Leute, die zum Arzt laufen, heutzutage, leiden an Stresskrankheiten. Die sind in ihrer Psyche gestresst. Über 60%, die beim Arzt landen in Amerika, haben Schwierigkeiten auf diesem Gebiet. Und es ist merkwürdig, denn in dem heutigen Leben ist alles getan worden von der Wohlstandsgesellschaft, um unseren Stress zu vermindern. Gucken Sie mal, wenn ich zum Bahnhof gehe oder zur Untergrundbahn in London, ich muss nicht einmal die Treppe runterlaufen. Nicht einmal die Treppe rauflaufen. Alles auf einer Rolltreppe. Wenn ich in Bern bin, fällt mir nicht ein, die Treppe hinaufzulaufen. Ich gehe in den Lift und fahre da hoch, in den Aufzug. Nicht wahr?
Es fällt mir nicht ein, von hier nach einigen zu laufen oder von einigen hierher, wo ich wohne.
Ich habe ein Auto. Nicht wahr?
Und man fährt schnell hin, damit der Stress des Wanderlebens weg ist. Nehmen Sie zum Beispiel in der Küche. Früher haben wir alle abgewaschen, nicht wahr? Und geholfen an dem Schützstein. Jetzt hat die Frau, also wir noch nicht, aber die meisten haben eine Spülmaschine, nicht wahr? Und die packen sie alles rein, drehen an und da geht's bums, 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 2 Stunden. Und der Abwasch ist fertig. Nun, wenn ich mit meinen Kollegen in Amerika reden will, früher musste man hingehen. Nun, das ist ein Stress, hinzugehen. Heute nimmt man das Telefon, das Radiotelefon, und telefoniert. Die telefonieren mir ständig aus Südafrika. Nicht wahr? Wir gehen nicht hin, sie telefonieren. Das entstresst uns. Wir haben Autos, Waschmaschinen, Spülmaschinen, Rolltreppen, bezahlte Ferien, Fernsehen, alles, was es nur wünscht. Aber wissen Sie, das Nettoergebnis von dem ist sehr wenig Entstressung in dem heutigen Zeitalter. Wir haben kalkuliert, dass jeder Mensch in Europa ungefähr das Äquivalente hat von 70 leibeigenen Sklaven. PS von 70 leibeigenen Sklaven. Und die tun uns die Arbeit, die früher Menschen getan haben. Wir gehen zu Maschinen und tun das Geld rein und dann kommt es automatisch raus, nicht wahr? Früher hat ein Mädchen uns bedient, heute nicht mehr. Das sind alles automatische Maschinen. Nun, diese 70 Sklaven, die wir in den heutigen Fazilitäten der Wohlstandsgesellschaft haben, die Schwierigkeit ist, dass in der heutigen sozialistischen Welt sie keine Sklaven sind. Sie müssen nämlich teuer bezahlt werden. Und Rolltreppen und Aufzüge und Waschmaschinen und Spülmaschinen und Telefone und Fernsehgeräte, alles was es da gibt, kosten viel, viel Geld. Nun, was wir getan haben, wir haben gesagt, also gut, wir verdienen dieses Geld und bezahlen die 70 Maschinen, die wir haben, die 70 Sklaven, mit dem Geld, das wir verdienen. Aber was wir zur gleichen Zeit getan haben, mit der Weisheit, die die heutigen Menschen haben. Früher hat man 90 Stunden die Woche gehabt, um 20 Sklaven, das Äquivalente von 20 Sklaven, früher hatte man weniger als heute, nicht wahr, zu bezahlen. Und wir hatten 90 Stunden die Woche, um das ganz gemütlich zu tun. Heute haben wir es reduziert auf 40 Stunden und müssen 70 bezahlen. Und das Ergebnis ist, wenn man ins Geschäft geht, hat man keine Zeit vor lauter Hetze, um diese Sklaven zu bezahlen. Die Rechnungen werden immer höher. Das Telefon wird immer teurer. Das Radio wird immer teurer. Fernsehen wird immer teurer. Spülmaschinen werden immer teurer. Waschmaschinen werden immer teurer. Und wir haben immer weniger Zeit zu bezahlen. Das Letzte ist, dass wir derart in einem Krampf sind, dass wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Und dann laufen wir zum Arzt und holen ein Beruhigungsmittel, weil wir nicht fertig werden mit all diesem Stress. So gescheit sind wir. Und liebe Freunde, das Ergebnis ist, dass wir alle unter einem ganz schrecklichen Stress stehen. Nun, dieses Stress in der Seele, was soll man da machen? Wenn meine Niere zu viel Stress hat, wollen wir sagen, ich habe eine massive Infektion bekommen oder einen Krebs. Und man gibt mir die Mittel, um die Bakterien oder die Krebszellen zu töten. Und diese Krebszellen, die dann getötet werden, die müssen, die toten Überreste der Krebszellen, die müssen ausgeschieden werden. Und die gehen massiv in die Blutbahn ein, kommen zu meiner Niere und meine arme Niere wird nicht damit fertig. Wird ihr belastet und versagt. Viele Krebspatienten, die solche massiven Überreste von Krebszellen haben unter der heutigen Therapie, sterben am Versagen, an Stress in der Niere.
Nun, was der Arzt sagt, also gut, wenn die Niere überstresst ist, dann müssen wir genau die Niere untersuchen, um diese Überstressung zu behandeln. Tut er auch. Aber es ist sehr leicht, das zu tun. Wir bekommen Nieren überall, nicht wahr, im Spital, und wir können sie angucken. Wollen wir sagen, dass die Leber kaputt geht, man geht nach der Türkei. Und da isst man in einem offenen Restaurant, wenn man so unweise ist, wie ich es war, und da bekommt man eine massive Hepatitis. Und da schwillt die Leber an, so nicht wahr, man bekommt Nasitis noch dazu. Der Arzt sagt, ja, also bitteschön, ihr Leber versagt. Er weiß, was er zu tun hat, weil er die Leber unter das Mikroskop stellen kann. Um zu sehen, was der Stress getan hat, und dann bekämpfen. Aber hören Sie mal, wenn meine Psyche gestresst ist, kann man leider die Psyche nicht rausnehmen und ein Mikroskop tun. Und gucken, wie man die Psyche behandelt. Jung und Freud haben viel über die Psyche geredet und geschrieben. Aber was da Hand und Fuß hat, ist weder meine Sache noch ihre Sache. Denn niemand hat eine Psyche gesehen. Wie kann man dann die Psyche behandeln, wenn wir sie nicht kennen? Die Antwort ist, da passen Sie auf, besonders die Ärzte hier, die Antwort ist, wir wissen nicht direkt, was wir tun können. Aber wir tun etwas Indirektes. Denn hören Sie zu, die Psyche, die Seele, ich wage nicht Seele zu sagen heute, sonst denkt man, dass man Form ist, nicht wahr? Aber man nennt es Psyche, oder wir in der Wissenschaft nennen es Psyche, Psychoraum. Das ist Wissenschaftler hört, aber es bedeutet Seele, nicht wahr? Der Psychoraum, die Psyche, ist kolossal überlastet durch die Wohlstandsgesellschaft. Sehen Sie, ich reagiere mit meiner Umwelt ungefähr 1000 Mal mehr am Tag als mein Großvater. Mein Großvater, Sie können dann kalkulieren, wie alt ich bin, hatte kein Telefon, hatte kein Radio, hatte keine Spülmaschine und hat all diese Sklaven nicht gehabt. Aber der führte, er wurde über 90 Jahre alt, wie die meisten Verwandten von mir, und er führte ein relativ ruhiges Leben. Nun, wir heute, das Telefon klingelt alle 5 Minuten. Dann gibt es Nachrichten im Radio, die man unbedingt hören muss. Wetterbericht für morgen, ob man reisen kann. Und das Ergebnis ist, dass man viel mehr sieht. Die Zeitschriften, das Fernsehen. Man hört viel mehr durch Radio, Telefon. Man reist viel mehr. Man erlebt viel mehr. Man hört mehr fremde Sprachen, als man früher getan hat. Und das Ergebnis ist, dass die Umwelt mehr auf mich eindringt, auf meine Psyche, als früher. Nun, was tut der Arzt, wenn die Psyche überlastet ist? Es gibt 5 Verbindungswege zwischen der Umwelt und meinem Psychoraum, meine Seele. Und ich will Ihnen zeigen, wie diese Verbindungswege aussehen. Sie müssen mich entschuldigen, ich bin kein Picasso, aber ich habe mein Bestes gemacht in den Minuten, die mir zur Verfügung stehen. Nun, sehen Sie, was hier gezeichnet ist, ist Georg. Und Georg hat hier die 2 Hemisphären, wo seine Psyche hantiert, wo die Psyche arbeitet. Mehr möchte ich nicht darüber sagen, sonst kommen wir in tiefes Wasser, und das möchte ich nicht. Nun, diese Psyche, die überlastet ist, wird überlastet von den 5, oder Sie können 9 sagen, je nachdem Sie einteilen, von den 5 oder von den 9 Sinnen, die eben die Psyche mit der Umwelt verbinden. Zum Beispiel, das Auge sieht ungefähr 400 Leute in diesem Saal, mein Auge. Und das geschieht dadurch, dass an meiner Netzhaut Millionen von Zäpfchen und Stäbchen sind, Zellen, die lichtempfindlich sind. Wenn ein Photon von den Lampen da auf ihre Stirn fällt, wird dieses Photon abgestoßen mir gegenüber und fällt auf diese Zäpfchen und Stäbchen und bringt eine Reaktion. Und diese Reaktion schickt hier hinauf durch den optischen Nerv einen Impuls, eine Botschaft in elektronischer Form. Und diese Botschaft ist rein elektronisch. Nicht ein Photon, sondern ein Elektron. Und wenn dann dieses Photon da hinaufkommt zu der, was wir nennen, Dechiffrierungszentrum, da wird der Impuls übersetzt in eine Form, die das Gehirn, die zwei Hemisphären des Computers hier oben verstehen kann. Darf ich es so sagen? Wenn Sie Fußball angucken im Fernsehen, sehen Sie wirklich die Fußballer oder sehen Sie eine Illusion von den Fußballern? Sie sehen eine Illusion, nicht wahr? Nun, es geschieht bei Ihnen nicht wie bei unseren lieben Türken. Ich habe gesehen einmal, wie sie sehr, sehr geärgert haben über ein Fußballspiel. Gerade um ihre Wut auszulassen, nahm einer seine Schuh aus und schmiss es durch die Mattscheibe, nicht wahr? In der Hoffnung, dass man dem Mann wehtut. Nun, man tut eine Illusion, nicht weh. Nun, was ich Ihnen sagen will, ist dieses, dass das Auge die Photone empfängt, die von ihrer Stirn, von ihren Kleidern kommt und macht ein elektronisches Bild in meinem Auge. Und das elektronische Bild wird da hinaufgeleitet und hier übersetzt. Hier wird es dechiffriert. Das ist sehr wichtig, was ich sage, denn nachher werden Sie mich nicht verstehen, wenn Sie dies nicht verstehen. Und dann leuchtet das auf einer Art Mattscheibe. Nun, niemand hat diese Mattscheibe gesehen. Aber das elektronische Bild von Ihnen leuchtet auf irgendeine Weise in meinen Hemisphären. Und ich sehe eine elektronische Illusion von Ihnen. Genau wie beim Fernsehen. Es ist genau das gleiche System. Nur arbeitet dieses System chemisch, mit chemischer Leitung, und bei dem Fernsehen arbeitet es mit Lichtgeschwindigkeit, bei uns arbeitet es viel langsamer. Aber das ist Nebensache. Die Hauptarbeit hier geschieht bei der Chiffrierung von dem Bild an der Netzhaut und dann die Dechiffrierung hier in dem Hirn, dass ich die Illusion sehe von Ihnen. Das geschieht. Und dies ist die Hauptarbeit, die da geschieht. In der Entchiffrierung, Dechiffrierung. Das ist, wo die Arbeit geschieht. Ein Computer hat immer Mühe mit Übersetzung. Und hier ist die Übersetzung von den Bildern, die auf der Netzhaut empfangen sind. Nun, ich weiß, dass das ein bisschen mühsam ist, aber seien Sie mutig, machen wir weiter und dann werden Sie sehen, warum ich das tue. Das ist alles von maßgeblicher Bedeutung. Nun wollen wir sagen also, dass ich jetzt ein Stück Mozart höre. Nun, die Zellen, die Wellen von der Luft, die drängen in mein Ohr ein und sie drücken durch das Trommelfell auf besondere Zellen, die druckempfindlich sind, in meinem Ohr. Diese Zellen, wenn sie druckempfindlich sind, melden dann diese Wellen und verwandeln sie in elektronische Impulse, und die gehen auch rauf zu diesem Entchiffrierungszentrum, und dann übersetzen sie das auf eine Mattscheibe, und ich sehe mit meinem Hirn den Laut, den ich höre. eine elektronische Illusion geschieht von dem, was ich höre in meinem Hirn. Nun passen Sie auf, wenn wir sagen, dass Sie mir sehr böse sind und es kommt, dass einer so böse ist auf mich, dass er mir auch einen aufs Auge gibt. Ich war mit der Faust. Bums, sagte ich. Nun, wenn seine Faust in meinem Auge ist, kann ich Licht sehen. Ich meine, wo wir sagen, er hat mich richtig saftig getroffen, dass ich ein schwarzes Auge bekomme. Wenn seine Faust in meinem Auge ist, kann ich Licht direkt sehen oder nicht? Antwort ist nein, die Faust ist da, nicht wahr? Die Faust ist nicht transparent, nicht durchsichtig. Aber sehe ich Licht oder nicht, wenn er das tut? Ich meine, ich sehe Funken, nicht wahr? Oder Sterne, oder wie Sie das sagen. Stimmt's oder nicht? Klar. Haben Sie das nie erlaubt, nie erlebt? Sind Sie nie hingefallen, haben die Augen geschlossen und gerade wie der Brock sich anbumste, sehen Sie alle Sterne des breiten Himmels, nicht wahr? Wie das geschehen ist. Nun, waren solche Sterne wirklich da oder nicht? Die Antwort ist nein. Was ist geschehen? Passen Sie auf, es ist wichtig, was ich sage, sonst werden Sie Stress nie verstehen. Schlimme ist, dass man in der Schule auf diese Dinge nicht richtig eingeht. Und wir brauchen es fürs Leben. Nun, wenn die Faust in meinem Auge ist, kommt kein Licht rein, aber der Druck seiner Faust empfinden meine Stäbchen und Zäpfchen sehr. Und wenn man sie stimuliert durch Druck, reagieren sie genauso, wie wenn man sie stimuliert durch Licht. Und der Druck verwandelt sich und wird gemeldet als Licht. Und seine Faust meldet sich in meinem Hirn nicht als Druck, sondern vorerst, der Druck kommt später mit dem schwarzen Auge, nicht wahr? Aber vorerst wie Funken und Sterne, so dass man dieses Televisionssystem fuchsen kann. Nun, man kann das Ohr genauso fuchsen. Wenn ich viel Alkohol trinken würde, oder Sie, wenn Sie in dem blauen Zustand sind, wissen Sie, wenn man zu viel genommen hat und längere Zeit genommen hat, bekommt ein Mensch Delirium Tremens. Und in diesem Delirium Tremens empfindet er hört Musik, die nicht da ist. Er hat eine Halluzination von Laut, der nicht da ist, von Musik. Das kommt davon, dass der Alkohol diese Zellen stimuliert. Wenn man sie irgendwie stimuliert, durch Druck oder durch Alkohol, melden sie Musik, melden sie Ton. Und so fuchst man das ganze System. Nun, es ist noch etwas, was ich Ihnen sagen muss, aber passen Sie auf. Wenn ein Mensch Epilepsie hat, weiß er oft vor dem epileptischen Anfall, dass er einen Anfall bekommt. Und wissen Sie, wie er das weiß? Er bekommt eine Aura. Er riecht etwas, oft ist es ein merkwürdigen Duft, den er riecht. Und in Wirklichkeit ist kein Duft da. Es ist nichts da, was die Nase feststellen kann. Nur riecht er es. Das kommt davon, dass das Hirn direkt vor dem Anfall so aktiv ist, dass die Impulse die Zellen in der Nase stimulieren. Und er riecht etwas, was nicht da ist. So halluziniert er in Bezug auf Duft. Dann wollen wir das Letzte nehmen, denn das ist sehr wichtig, die Zunge. Auf der Zunge haben Sie unter anderem vier Arten von Zellen. Die einen schmecken das Salzige. Die anderen schmecken das Süße. Die anderen schmecken das Bittere. Und einige schmecken auch den Druck und die Kälte und die Wärme und das, was sauer ist. Also sind verschiedene hier, die eben so reagieren auf diese Dinge. Und wenn man die Zunge ausstreckt, was ich nicht tue, sonst wird in der Zeitung morgen stehen, ich hätte meine Zunge ausgestreckt vor der verehrten Zuhörerschaft in Salzburg, das geht nicht, aber gehen Sie vor dem Spiegel, und wenn Sie an der Zunge gucken, finden Sie kleine Erhöhungen, die man Geschmacksknospen nennt. Und die einen reagieren auf das Süße, die anderen auf das Saure, die einen auf das Salzige und die anderen auf das Bittere. Und wenn Sie eins nehmen, das auf das Saure reagiert, und Sie eine heiße Nadel drauf tun, reagiert es nicht auf heiß, sondern es meldet Salziges. Und wenn Sie ein Süßes nehmen und Sie eine ganz starke Menge von Quinin dran tun, was sehr bitter ist, meldet es Süßes. Also irgendwie, wenn man es stimuliert, meldet es das, wozu es bestimmt ist, durch die Anatomie des Körpers und durch die Neurologie des Körpers. Also es ist ein sehr kompliziertes System, das genauso funktioniert wie ein Fernsehgerät. Aber jetzt passen Sie auf. Die Hauptarbeit, die von diesen fünf Sinnen kommt, geschieht in der Entzifferung, in der Dekodierung, in diesem Zentrum und dem Hirn. Und das ist, wo der Engpass geschieht. Der fünfte Sinn nennt sich Propriozeption, die Wahrnehmung von sich selbst. Und mit diesem Sinn stehe ich oder ich falle. Nun, der aufrechte Gang eines Menschen ist sehr unwahrscheinlich. Wenn ich krank werde oder wenn ich sterbe, ich falle sofort um. Denn ich höre auf, die Impulse von meinen Beinen, von all meinen Muskeln zu koordinieren durch dieses Zentrum hier. Wenn ich nicht koordiniert werde, dann falle ich sofort um, denn mein Stand, aufrechter Gang, ist sehr unwahrscheinlich und braucht ständig den Computer, dass ich überhaupt stehen kann. Also diese Propriozeption bringt Millionen von Impulsen jede Minute hinauf ins Gehirn, dass ich überhaupt stehen kann. Und da sehen Sie, das ist, wo die Hauptarbeit geschieht. Die Entkodierung, das Verständlichmachen von all diesen Millionen von Impulsen in der Psyche, in dem Sitz der Psyche, in dem Raum, in dem Psychoraum, in den beiden Hemisphären des Gehirnes. Nun, tun Sie jetzt einen Strich drunter und machen Sie einen Schritt der Logik mit mir. Weil diese Überlastung, dieser Stress sich dort konzentriert, sind alle fünf Sinne in Wettbewerb miteinander. Das Auge kämpft gegen das Ohr um Platz auf dieser Telefonzentrale. Der Geschmack kämpft um Platz gegen den Geruch auf der Telefonzentrale. Und alle probieren, ein bisschen Platz zu bekommen an diesem Engpass da oben. Und das kann ich Ihnen sehr schnell beweisen. Und hören Sie zu, wie man das beweist. Ich gehe jetzt wiederum zu meinem Freund, dem Zahnarzt, aber hoffentlich ist er mir nicht böse. Und ich bin gerade nach Amerika gekommen und auf dem Schiff, war ein französisches Schiff, habe ich auf Sand gebissen im Salat. Und ich beiße sehr stark wie John Bull. Sie wissen alle, wer John Bull ist, nicht wahr? Der Erzengländer, der hat immer ein großes Kinn und er beißt wie ein Bulldogge. Nun, ich beiße wie ein Bulldogge und habe den Zahn dabei, weil es Sand war, zertrümmert. Also gespalten von oben bis unten, ein Backzahn. Und wir waren 4 Tage draußen auf dem Atlantik und da war meine Backe so, nicht wahr, vor Infektion. Und ich komme in New York an, ich sage, Herr Doktor, Sie sehen, ich habe den Zahn gespalten und es ist 4 Tage alt. Nun, er geht hin und schüttelt dran, rüttelt dran, eine halbe Stunde, und sagt zu mir, Sie, was ist mir passiert? Sie haben den Zahn gespalten. Ich sagte, ja, Herr Doktor, das ist mir ganz klar, ich hab's gefühlt. Was soll ich machen? Er sagt ja, Sie, ich bin nur hier als zur Konservierung der Zähne. Ich ziehe keine Zähne. Ich sage, also, bitte schön, schicken Sie mich zu jemandem, der den Zahn zieht. Er sagt, ja, so, zuerst müssen Sie ein Bild machen, ein Röntgenbild. Ich sage, sagen Sie mir bitte, wo ein Röntgenbild gemacht wird. Schick mich runter zu seinem Kollegen und ich gehe zu ihm. Er sagt, ja, Sie, Sie sind sehr geschwollen. Ich sage, ja, es ist sehr geschwollen. Würden Sie mir ein Bild machen, das wir mal machen können? Nein, sagt, das kann ich nicht. Ich muss alle Bilder, alle Zähne müssen fotografiert werden. Das ist nicht nötig, nur in einem. Nein, sagt alle. Ich sagte, also bitte, ihr habt was Böses gesagt. Fotografieren Sie doch alle dann und tun Sie etwas. Und als ich das habe, gehe ich zum Zahnarzt, der zieht, die sind so spezialisiert dort, und er bekommt mich in seinen Stuhl und sagt, ich muss den Zahn ziehen. Ich sage, ja gut, ziehen Sie den Zahn. Aber was möchten Sie haben? Generalnarkose oder Lokalnarkose? Lokalanästhetikum. Ich sage, also nicht lokal, nicht general, ich möchte sehen, was Sie tun. Ja, Sie sind ja misstrauisch. Ich sage, also unter Kollegen ist es oft der Fall, nicht wahr? Und er sagt, also so gut, Lokalanästhesie. Ich sage, was haben Sie? Er sagt, Zidokain mit Adrenalin. Ich sage, ich reagiere schief auf Adrenalin. Können Sie es nicht anders machen? Ja, was sagt er, wohnen Sie ohne Anästhetikum? Ich sage, nein, aber können Sie nicht was anderes machen? Nun jetzt, was ich sage, ist nicht für die Zahnärzte. Das ist privat zwischen mir und Ihnen. Er sagt also, gut, wir können das schon machen. Und er, das ist nicht in Wirklichkeit, nicht wahr? Aber er tut mir dann Kopfhörer, zwei Kopfhörer über den Kopf. Und er koppelt die Kopfhörer an eine Kassettenmaschine mit Verstärker. Und dann dreht er mir Popmusik auf, sehr laut mit Bums und alles, was es gibt in Popmusik. Und er sagt, wenn ich anfange und meinen Fuß auf ihre Brust tue und die Zange dran habe, dann drehen Sie die Lautstärke maximal und dann ziehe ich Ihnen den Zahn. Nun, wie er anfängt, ziehen tut es kolossal wenig, ich drehe maximal. Wissen Sie, wenn es so ist, dass der Laut so stark ist, dass die Kopfhörer wegfliegen von den Ohren, wenn es so stark ist, dann macht er Bums und er zieht mir den Zahn. Nun, ich kann das nicht empfehlen, denn man kann dabei staub werden, nicht wahr? Aber theoretisch, rein theoretisch, ist es möglich. Nun, wie geschieht das? Passen Sie auf, Sie dürfen hier nicht schlafen, denn ich weiß, ich muss dies klar machen, sonst werden Sie Stress nie verstehen heute Abend. Er hat die Kopfhörer über meine Ohren getan. Und da fütterte er, speiste er Musik, 100 Dezibel oder mehr, rein. Und die Impulse wurden hier übersetzt und kamen rauf zu der Dechiffrierung. Und sie haben die Dechiffrierung, die Telefonzentrale, die alle fünf Sinne vermittelt in die zerebralen Hemisphären, hat dieses Organ derart überflutet, dass als er anfing, den Zahn zu ziehen, kamen die Schmerzen rauf von dem Zahn. Aber als sie hier ankamen, sagte die Telefonzentrale, es ist besetzt, die Telefonzentrale ist besetzt, und es kommt nicht durch. Nun, das ist eine Tatsache, die die meisten von uns nicht verstehen, die aber sehr wirklich ist. Wenn ein Sinn die Telefonzentrale so beansprucht, dass keine Botschaften mehr aufgenommen werden können, kommen die anderen Botschaften bis zu dem Organ, aber die kommen nicht zum Bewusstsein, dass man wirklich merkt, was geschieht. Füllen Sie die Ohren mit Lärm und Sie können Schmerzen weniger empfinden. Und das ist nicht nur so mit den Ohren. Sie dürfen es nicht tun, dass Sie die Ohren beschädigen. Das ist ja klar. Aber nehmen wir einen anderen Fall. Wir sind, meine Frau und ich, 27 Jahre verheiratet und wir sind 23 Mal umgezogen. Und wir haben dabei vier Kinder bekommen in Amerika und Norwegen und Türkei, überall, wo wir waren. Nun, das Ergebnis war, dass ich also diplomierter Hauseinrichter bin mit meiner Frau. Nun muss man sagen, wir hängen die Bilder auf an die Wand. Ich bin nicht sehr gut dabei, aber meine Frau hat die Bilder gern hoch. Und ich hole die Leiter, und ich nehme das Bild unter meinen Arm und Nagel und Hammer. Und meine Frau wartet unten und sagt, ich möchte das Bild gerade dort haben, 10 cm von wo Sie sind, 10 cm höher. Und ich strecke meinen Arm so aus, mit dem Nagel zwischen Finger und Daumen. Und ich sage, Liebchen, ist es da? Nein, sagte sie, Millimeter rechts. Und ja, ich sagte also, Millimeter rechts. Nein, sagt sie, 2 mm ein bisschen höher. Und mein Arm ist so hier die ganze Zeit. Und dann sagt sie, also gerade da ist es. Und da halte ich krampfhaft den Nagel da und nehme den Hammer und ich haue drauf, aber leider treffe ich den Nagel nicht. Ich bin nicht sehr gut mit Hammern und ich treffe meinen Daumen. Nun, wenn ich den Daumen getroffen habe, jetzt sind 2 Möglichkeiten meines Verhaltens. Ich bin ein bisschen Verhaltensforscher dazu, nicht wahr? Was sind die 2 Möglichkeiten von meinem Verhalten? Also ich sage, Möglichkeit Nummer 1. Ich sage, mein Liebchen, ich habe meinen Daumen ziemlich getroffen. Jetzt, wie ich diesen Nagel angucke, sehe ich, dass er ganz blau geworden ist. Er wird mit der Zeit abfallen, würde ich denken. Nun, komm du rauf zu mir die Treppe hinauf und gib mir einen Kuss und dann ist alles richtig. Nun, liebe Freunde, das ist Verhaltensweise Nummer 1. Verhaltensweise Nummer 2 ist etwas besser oder schlechter, je nachdem. Ich haue den Nagel und ich brülle und schreie. Und ich sage, Frau, was hast du gemacht, nicht wahr, mich so hoch zu halten? Und ich renne die Treppe, die Leiter runter und ich schüttle meinen Daumen so die ganze Zeit und ich sage allerlei Gedichte auf, wie ich durch das Zimmer herumlaufe. Und dann komme ich zurück und ich kann nicht stille stehen. Wissen Sie das, wenn man sich sehr weh getan hat, kann man nicht stille stehen. Nun, überlegen Sie, ich sage das nicht zu Ihrem Spaß, ich sage das, damit Sie aufpassen. Das ist der einzige Grund. Denn wenn Sie hier nicht aufpassen, sind Sie verloren. Das sage ich Ihnen. Ich kann nicht stille stehen und ich schreie und brülle und schimpfe und sage die Gedichte und laufe herum. Warum tue ich das? Ich kann nicht anders. Ich bin so gebaut. Und Sie auch. Die meisten, es sei denn, dass Sie Engel sind. Und ich bin kein Engel. Nun, warum tue ich das? Indem ich herumlaufe und den Daumen schüttle, schicke ich Millionen von Impulsen von meiner Propriozeption hinauf und das besetzt die Zentrale. Wenn die Zentrale mehr besetzt ist als weniger besetzt, können die Schmerzen weniger durchdringen. Wenn ich laut schreie, fülle ich die Ohren auf mit Impulsen. Und wenn die Ohren aufgefüllt sind mit Impulsen, ist die Telefonzentrale hier viel besetzter. Und das Ergebnis ist, wenn es besetzt ist, kommen die Schmerzen weniger zur Geltung. Nehmen Sie diesen Fall. Sie wissen, dass die Amerikaner in Vietnam gekämpft haben vor 2-3 Jahren. Und da habe ich sehr viel mit diesen Soldaten gesprochen, die von der Front kamen, weil ich Drogenvorlesungen bei denen gehalten habe. Und sie haben mir gesagt, dass ihre Soldaten oft gekämpft haben mit einem fehlenden Fuß oder mit einer fehlenden Zehe oder mit schweren Verwundungen am Arm. Und sie haben gekämpft, weil sie umzingelt waren von dem Vietcong. Gar kaum gemerkt haben, dass sie verletzt waren. Wenn sie verletzt waren, haben die Amerikaner ein System von Helikoptern gehabt. Und sie haben diese Gunships, diese Helikopter reingeschickt, direkt zu der Stelle, wo die Verwundeten waren. Und sie haben sie dann direkt weggehoben aus dem Kampf. Nun, diese Leute, die bis zu dem Augenblick, wo der Hubschrauber kam, gekämpft haben und kaum gemerkt haben, dass ein Finger fehlt oder eine Zehe fehlt, in dem Augenblick, wo sie aus dem Kampf waren, kamen die Schmerzen und sie mussten Morphin haben. Und mit den Schmerzen fertig sind. Sie kennen das alle. Der Grund, und ich muss das Ihnen klar machen, dass das bei allen durchdringt, der Grund ist, dass wenn ein Mensch um sein Leben kämpft, alle fünf Sinne sind in voller Tätigkeit. Die Ohren, die Augen, die Nase, der Mund, alles ist in voller Tätigkeit. Die ganze Propriozeption ist im Kampf um das Leben. Die Telefonzentrale ist voll, besetzt. Wenn die Schmerzen sich melden, finden sie, dass das Ding besetzt ist und die Schmerzmeldungen nicht durchlässt. Aber in dem Augenblick, wo sie aus dem Kampf rauskommen, hören all diese Impulse auf. Die Maschine da oben ist leer und die Schmerzen kommen mit voller Wucht hindurch. Und das Ergebnis ist, dass sie Morphin haben müssen, um die Schmerzen zu stillen. Nun, Morphin schneidet das Schmerzempfinden ab, blockiert die Schmerzwege, sodass es fertig wird. Wenn ein Mensch zu viel Umwelt in sich hineindringen lässt, zu übergestresst ist, wird der Arzt ihn nehmen, er gibt ihm heute, wenn er keine Schmerzen hat, nicht Morphin, er gibt ihm Valium oder Librium. Und Librium dämpft die Wege da hinein zu den zentralen Hemisphären, dass weniger Umwelt eindringt. Das ist das System. Das System ist, dass die fünf Sinne alle gegeneinander kämpfen, um Platz zu bekommen auf dieser Zentrale. Das ist das grundlegende physiologische Problem. Nun hören Sie mal zu. Tun Sie einen Strich drunter und machen wir einen Schritt weiter. Die NASA in Amerika hat eine grundlegende neue Entdeckung gemacht in der Wissenschaft. Die NASA hat entdeckt, dass wenn man einen Menschen nimmt, einen Astronauten, und ihn in eine Kapsel, eine simulierte Raumkapsel tut, dann nehmen sie ihm zuerst das Gewicht, dass er schwebt in Schwerelosigkeit. Die tun ihn in warmes Wasser. Und da ist das Wasser ungefähr die gleiche Dichte wie der Mensch und der Mensch verliert sein Gewicht. Es ist eine Art und Weise zu simulieren, wie es draußen sein wird im Raum. Und der Mensch schwebt da und das heißt, dass Millionen von Impulsen von seiner Selbstwahrnehmung, die man nötig hat, um zu stehen, um zu hantieren mit dem Körper, all diese Impulse werden blockiert, gedämpft, weil er in einem schwerelosen Zustand ist. Und das nimmt eine riesige Belastung weg von dem Gehirn, das nicht mehr diese Datenverarbeitung machen muss. Das Zweite, was Sie ihm nehmen, ist das Licht. Es ist dunkel in der Raumkapsel. Und die Augen haben den größten Nerv im Körper. Und da entlastet man die Augen in der Dunkelheit. Dann nehmen Sie ihm das Gehör, er hört nicht mehr, weil es ganz still ist in der Raumkapsel. Und solche Leute, die leiden an was wir nennen Sinnesentzug. Die Sinne werden ihm entzogen. Er sieht nicht mehr, er hört nicht mehr, die Propriozeption geht nicht weiter. Es bleiben nur die anderen, Geruch, und er riecht nicht mehr und Geschmack, und er isst nicht. Und da ist das ganze System leer. Nun, in diesem Zustand des Sinnesentzuges haben die Amerikaner entdeckt, dass der Mensch in dem Zustand halluziniert. Und er bekommt außersinnliche Wahrnehmung, die er früher nicht hatte. Die Frommen, die haben nette Halluzinationen sehr oft bekommen. Andere haben weniger nette, ja, besonders die, die Drogenerfahrungen gemacht haben. Sie haben weniger gute Sachen gesehen, aber sie haben alle halluziniert. Was sagen die Amerikaner dazu? Hier ist die grundlegende Erfahrung, die ich Ihnen vermitteln möchte heute Abend über Stress. Die haben gesagt, also gut, liebe Freunde, wie kann man dieses Symptom der Halluzination verhindern? Denn wenn ein Astronaut halluziniert, kann er nicht arbeiten. Der wird dummes Zeug machen. Wir müssen das verhindern. Da haben sie ihm zuerst die Schwerelosigkeit genommen, dass er wiederum sein Gewicht bekam. Und da bekam er automatisch Billionen von Impulsen, um wieder zu stehen. Und das besetzte das System. Und dann haben sie ihm Fernsehen gegeben. Die Amerikaner waren nicht dumm, den Leuten oben im Raum Fernsehen zu geben. Da waren die Augen beschäftigt. Und das beschäftigt die Entkodierung wieder. Und da haben sie ihm Radio und Radiotelefone gegeben, da waren die Ohren wieder beschäftigt. Und die Halluzinationen, die außersinnliche Wahrnehmung, hörte auf. Und man konnte es ein- und ausstellen, mehr oder weniger, wie man wollte. Nun, die Amerikaner haben dann versucht, das zu erklären. Und sie haben gesagt, der Engpass ist die Dekodierung. Wenn man nun dieses System entleert durch Sinnesentzug, dann fängt das Organ, die Seele, der Psychoraum, außersinnliche Wahrnehmung an zu vernehmen. Was ist denn das? Sie haben dann postuliert, dass der Mensch nicht nur imstande ist, aus der Umwelt seine Sinne zu füllen, sondern dass er imstande ist, außersinnlich wahrzunehmen. Und das nennt man die außersinnliche Wahrnehmung. Nun, ich weiß es nicht, was ich dazu sagen soll, vom wissenschaftlichen Standpunkt. Aber ich glaube, dass die menschliche Seele, der menschliche Psychoraum, imstande ist, zu kommunizieren mit der Umwelt durch die fünf Sinne. Und das ist sehr schön. Aber wenn die fünf Sinne vollkommen dieses System und dem Hirn überlasten, kommen die schwachen Botschaften von der außersinnlichen Wahrnehmung, wenn sie wollen, von der Ewigkeit, nicht von Zeit und Raum, sondern außerhalb von Zeit und Raum. Wenn ich Ewigkeit sage, meine ich weder gut noch böse. Weder das eine noch das andere. Diese Impulse von der Ewigkeit werden verdrängt durch die starken Impulse von den fünf Sinnen. Und wenn man die starken Impulse von den fünf Sinnen dämpft, dann kann die schwache Telefonbotschaft von außersinnlichen Wahrnehmung durchkommen. Nun, ich glaube, dass die Sache Hand und Fuß hat. Denn sehen Sie, wenn ein Mensch Marihuana raucht und Amphetamine Speed einnimmt oder LSD und Marihuana und Amphetamin einnimmt. Marihuana und LSD, die haben eine besondere Art und Weise, die fünf Sinne zu dämpfen. Es ist nicht eine normale Anästhesie im normalen Sinn des Wortes. Aber dass sie dämpfen, ist klar. Und wenn man dann gedämpft ist an den fünf Sinnen, öffnet sich der sechste. Und der Mann halluziniert. Er bekommt außersinnliche Wahrnehmung, die er früher nicht hatte. Sei es gut oder sei es böse, sage ich nicht. Aber dass das die Methode ist, wodurch das funktioniert, steht heute ziemlich außer Zweifel. Noch etwas kommt dazu. Hören Sie zu, für die, die Probleme haben auf diesem Gebiet, werden einige hier sein, wahrscheinlich. Wenn die Sinne hier, die Nerven, gedämpft worden sind, jede pharmakologische Reaktion, wenn eine Dämpfung kommt,
Wenn die erste Reaktion vorbei ist, kommt nicht eine Dämpfung, sondern eine Erhöhung. Sagen wir so, wo es Berge gibt, gibt es Täler. Und wo ein pharmakologisches Tal kommt, eine Dämpfung, eine Anästhesie, nachher werden die Nerven überempfindlich. Und so ist es auch bei LSD und bei diesen Drogen. Zuerst werden sie gedämpft und da sehen sie die außersinnliche Wahrnehmung. Aber wenn diese Dämpfung gerade vorbei ist, 20, 30 Minuten, werden die Nerven so superempfindlich, dass der Himmel nie so blau ist. Das Menschen ist nie so schön. Die Musik, auch wenn es nur Hauen ist auf einem Topf, ist wunderbar besser als Mozart. So denkt man, durch diese Hyperästhesie, die dadurch kommt, durch diese Fuchsung der Wahrnehmungssysteme in dem Körper. Nun, was sollen wir dazu sagen? Hören Sie jetzt zu. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie nicht verpassen dürfen. Der Mensch ist so gebaut, dass alle seine Sinne schön sein können, was wir nennen hedonistisch sein kann. Also wenn ich schmecke, Erdbeeren und Rahm, Wiener Schnitzel, gibt das mir also ein nettes Gefühl. Also das ist hedonistisch, macht mir Freude. Geht's Ihnen so? Auch so. Wenn ich schöne Berge sehe, schön um Salzburg herum, das gibt mir im alten Sinne des Wortes, nicht im neuen Sinne des Wortes, Hedonismus. Macht mir Freude, wenn ich Schönes sehe. Aber wenn ich nie etwas Gutes schmecke, wie während des Krieges, wir keine Butter hatten und kein Fleisch, 2 Unzen die Woche, nicht wahr? Wenn man den Geschmackssinn lange Zeit nicht gehabt hat, bekommt man einen Heißhunger nach einem Wiener Schnitzel oder nach einer guten Wurst. Wir haben in Chicago 6 Jahre gelebt und da sieht man überhaupt keine Berge. 1000 Meilen überhaupt flach, keine Berge. Und ich liebe die Berge. Und nach 6 Monaten, wissen Sie, was wir getan haben, meine Frau und ich? Wir haben uns entdeckt in der Küche, wie wir Schweizer farbige Kalender angeguckt haben, nur ein bisschen Farbe in die Augen zu bekommen. Man hat Sehnsucht danach, nicht wahr? Verstehen Sie das? Wenn man lange Zeit nur den Krach der Stadt gehört hat, sage ich zu meiner Frau, spiel mir doch ein bisschen Mozart oder Brahms oder sowas vor, Mann. Meine Uhr hat Verlangen danach. Also jeder Sinn ist hedonistisch, aber jeder Sinn ist auch utilitaristisch, hat einen Zweck. Wenn Wiener Schnitzel nicht schmecken würde, würde ich zu wenig Wiener Schnitzel essen, nicht wahr? Wenn die Kartoffeln nicht schmecken würden, würde ich zu wenig essen. Hedonistisch und praktisch utilitaristisch. Die beiden sind da. Nun, ich glaube, dass der heutige Mensch in diesem Zustand ist, dass er gebaut worden ist für die Ewigkeit und für die Zeit. Und er hat die 5 Sinne für den Zeitraum-Kontinuum. Und er soll sie benutzen. Aber er hat auch einen 6. Sinn, wenn man es so sagen darf. Eine außersinnliche Wahrnehmung. Die Bibel nennt es, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gegeben. Und diese Sehnen, dass ich einfach die Ewigkeit, den ewigen Schöpfer, den ewigen Gott, der mich gemacht hat, dass ich ihn genieße. Ich genieße, was meine Ohren hören. Ich genieße, was meine Augen sehen. Ich genieße, was meine Zunge schmeckt. Oh, und vor einem Monat hatten wir Seidelbast im Garten, in voller Blüte. Und das zu riechen, ich war an einem Maiabend, an einem Märzabend, ist wunderbar, ich genieße das. Es tut mir so gut. Aber wissen Sie, ich brauche diese Dinge. Die sind nötig für mich. Und zur gleichen Zeit machen sie mir Freude. Nun, ich glaube so, dass Adam, der erste Mensch, gebaut wurde als eine Hybride zwischen Zeit, Raum und der Ewigkeit. Adam. Und es heißt, dass Adam im Garten wandelte und den Garten baute, bebaute. Und dass er seine Frau lieb hatte. Eva war sicher eine schöne Frau, hatte sie sehr lieb und sie ihn. Und das haben sie genossen, mit den fünf Sinnen. Aber es heißt zur gleichen Zeit, dass Adam mit Gott wandelte. Wie konnte Adam im Paradies zur gleichen Zeit mit Gott wandeln, auf Erden? Ein Paradies war auf Erden. Ich glaube, dass das Paradies der Treffpunkt war zwischen Zeit und Raum und der ewigen Welt, für die wir auch gebaut sind. Ich glaube, dass ein Mensch, wenn er seine Sinne nicht benutzt, die ihm Gott gegeben hat zu nutzen, wenn er sie nicht benutzt, der leidet an einem Entzugssyndrom. In der heutigen Zeit ist die Welt so laut geworden. Wir haben so viel Fernsehen für die Augen, so viel Radio für die Ohren, so viel Zeitschriften, so viel gutes Essen, was uns schmeckt auf der Zunge, so viel Parfum für die Nase. All diese Dinge sind da und sie füllen das Entkodierungszentrum derart auf mit Arbeit, Tag und Nacht, dass die schwachen Botschaften nicht mehr hindurchdringen. Nun, es heißt, dass Adam diesen Sinn hatte für Gott. Und er redete mit ihm wie mit einem Freund. Adam war ein Pendler, ein Wanderer zwischen zwei Welten. Und war genauso zufrieden und zu Hause im Himmel mit Gott, wie auf Erden mit seiner Frau unten im Paradies und bebaute den Garten. Beides konnte, er war ein Hybride. Nun, eines Tages drehte Adam Gott den Rücken und sagte, was soll ich mich um dich kümmern? Und verließ seine Gesetze. Und so waren Gott intellektuell und geistlich Adam gegenüber tot wurde, weil Adam ihm den Rücken kehrte, hat Adam keine Gesellschaft mit ihm. Und das Ergebnis ist, dass sein Sinn für die Ewigkeit, passen Sie jetzt auf, atrophierte, litt an Schwund. Wenn ich meine Muskeln nicht benutze, werden sie immer kleiner und schwächer. Wenn ein Mensch seinen Sinn für das Ewige nicht benutzt, wird sein Sinn für das Ewige immer schwächer. Aber das Verlangen danach, die Muskeln zu benutzen, die Ewigkeit zu genießen, ist immer da. Wissen Sie, ich habe eine Operation gehabt vor 3 Wochen. Und man hat mir das Blut abgeschnitten durch eine Okklusion und das Blut ausgepumpt aus dem Arm und das Blut ersetzt durch Kochsalzlösung. Und da war der Arm marmorweiß und da hat man mir eine Operation gemacht an dem Nerv. Ich sage Ihnen etwas, was schlimm war. Nicht die Schmerzen, die kann man aushalten. Das Schlimme war, dass ich nach 2 Stunden auf dem Tisch ein kolossales Verlangen hatte, meine Finger zu bewegen. Und da lagen sie vor mir, weiß wie Marmor, und ich konnte nicht einmal das machen mit dem Daumen. Und ich hatte ein kolossales Verlangen, das zu tun. 2 Stunden nicht benutzt, ist unnatürlich. Und da musste ich das tun. Und nach 2 Stunden ließ er das Blut wieder rein und die Entlastung, die kam, dass ich einmal so wieder machen konnte. So ist es mit dem Sinn für das Ewige. Die Wohlstandsgesellschaft hat die 5 Sinne so gestresst, dass die heutigen Menschen zu über 90% wie totale Materialisten leben. Darf ich Sie fragen, ob Sie heute gebetet haben? Wenn nicht, wenn Sie heute Gottes Wort nicht gelesen haben, haben Sie gelebt mit den 5 Sinnen und haben nichts getan mit Ihrem Verlangen für das Ewige. Und Gott hat Ihnen das Ewige ins Herz gelegt. Und das Ergebnis ist, Sie werden ein Verlangen haben nach etwas, was Sie nicht wissen und nicht verstehen. Ich konnte Ihnen nicht erklären, wie das Verlangen war, meine Hand zu bewegen. Aber ich wusste, das schreckliche Verlangen war da und ich konnte nichts tun. Und die meisten Menschen, die sind frustriert und gestresst, weil sie einen atrophierten, einen verkümmerten Sinn haben für Gott, der gebraucht werden will und nicht gebraucht wird. Und sie wissen nicht, warum das Leben so sinnlos ist. Wenn das Leben nur daraus besteht, dass ich hier bin und nach 70 Jahren ins Grab falle, möglichst mit Krebs, in schlimmen Schmerzen, dann ist das Leben sinnlos und ich bin frustriert. Wenn dagegen die Leiden dieser Zeit nicht zu vergleichen sind mit der ewigen Herrlichkeit, die an mir geoffenbart werden soll, dann sind die Schmerzen und die Leiden dieser Zeit auf einmal sinnvoll. Und da kann ich sie vertragen. Der Christ ist nicht ein Mensch, der keine Schmerzen hat und keine Leiden. Der ist ein Mensch, der entdeckt hat, wofür diese Leiden gut sind. Nun, Freunde, Sie dürfen nicht denken, dass ich oberflächlich bin. Ich habe 5 Jahre in einem Krebsspital gearbeitet in London, wo wir nur sterbende Mütter und sterbende Männer in schlimmen Schmerzen zugrunde gepflegt haben. Nun, wenn das der Fall ist, liebe Freunde, ich weiß ungefähr, was das Leben ist. Ich hab's gesehen. Und wenn man keinen Sinn hat, als nur das, was in diesen 5 Sinnen zu vernehmen ist, geht man an Stress und an Frustrierung kaputt. Genauso, wenn der Zahnarzt einfach wahllos rumbohrt, ohne Sinn, in meinen Zähnen. Solange es Sinn hat, geht's. Die Heilige Schrift sagt so, der erste Adam im Garten ist Gott gegenüber gestorben und lebte nur in den 5 Sinnen, statt in den 5 Sinnen mit seinem Schöpfer. Und das Ergebnis war, dass Adams Sohn zum Mörder wurde. Wissen Sie, was aus den Kindern wird? Ist sehr, sehr, sehr davon abhängig, was aus den Eltern geworden ist. Und Seth wurde, also Kain erschlug Abel und Seth hat ihn ersetzt. Und da geht das ganz, kam das ganze Elend über die ganze Erde. Nun, Adam verlor die Verbindung mit seinem Gott. Und er pendelte nur auf Erden statt zwischen 2 Wänden. Aber dann sagt die Bibel was Schönes. Sie sagt, dass der zweite Adam kam, der Herr Jesus, und die Verbindung, die nach oben da war und kaputt ging bei dem ersten Adam, hat er wiederhergestellt. Und der Mensch ist gebaut, nicht nur für die Zeit und für den Raum, sondern für Zeit und Raum und Ewigkeit. Das Wesen eines Christens, eines Christenmenschen, ist dieses. Sei er katholisch oder evangelisch oder was er ist, baptistisch oder was er ist, spielt keine Rolle. Das Wesen eines Christen ist, dass er ein Mensch ist, der gelernt hat, was der Zweck des Lebens ist, nämlich hier Hebride zu sein, auf Erden und zur gleichen Zeit in Verbindung zu sein mit seinem Gott. Nun, ich schließe mit diesem Wort. Herr Jesus hat gesagt, ja, viele Menschen probieren, die Verbindung mit ihm und mit Gott zu finden, finden es nicht. Herr Jesus hat uns ein einfaches Rezept gegeben. Passen Sie jetzt auf. Er sagte, wenn du ein Interview haben willst mit Gott, gibt es ein einfaches Rezept. Ein Interview mit Gott, mit deinem Schöpfer. Wissen Sie, was das Rezept ist? Passen Sie auf, jetzt wird es aufgehen, sofort, wo ich es sage. Er sagt, gut, ein Rezept für ein Interview mit Gott. Geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür. Vergessen Sie nicht, schließ die Tür. Und so schließen Sie die 5 Sinne aus. Die Leute können sie nicht mehr rufen. Sie brauchen nicht mehr zu hören. Sie haben die Tür verriegelt. Und in dem Geheimen, wo sie unter Sinnesentzug leiden, genießen, wenn sie wollen, die Augen nicht mehr funktionieren, die Ohren nicht mehr funktionieren, die sind sie allein. Und es heißt, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür. Und der Vater wird ein Interview mit dir halten und öffentlich vergelten, was du getan hast. Was haben wir getan? Die Sinne abgeschaltet, den Stress abgeschaltet, und da öffnet sich die außersinnliche Wahrnehmung für das Ewige. Man muss stille werden. Als ich Student war in Oxford, ich bedauere es sehr, ich hatte einen Kommilitonen, der fromm war, und ich war nicht bekehrt, ich war nicht Christ in jenen Tagen. Und ich ging mit ihm essen an einem Tag in einem Restaurant, und ehe er gegessen hat, hat er so gemacht. Die Augen geschlossen und den Kopf gesenkt. Und als er dann wieder hochkam, habe ich zu ihm gesagt, du bist aber ein Abergläubiger, warum tust du denn das? Und er hat gesagt, ja, ich rede mit meinem Schöpfer. Nur Moment. Ich sagte, aber warum schließt du denn die Augen zu? Warum machst du die Augen zu? Er sagt, ich kann besser beten. Ich kann besser beten, wenn ich die Augen zumache. Ich sagte, das ist alles Aberglaube. Aber jetzt würde ich das nie sagen. Haben Sie heute die Augen geschlossen? Nur Moment. Unsere Väter haben es getan. Vor dem Essen, vor dem Aufstehen, vor dem ins Bett gehen, wurden sie im Moment mit Oma, Opa und Oma, nicht wahr, still. Und sie beteten zu ihrem Gott. Die hatten ein Interview in ihrem Kämmerlein. Haben sie das getan? Heute? Dann sind sie ein Materialist. Sagen nicht, dass sie ein Christ sind, wenn sie das nicht tun. Das gehört dazu, dass man Verbindung mit ihm hat. Wenn wir Jesus suchen in der Stille, und die meisten Leute heute können nicht stille sein, weil sie nicht stille sind, hören sie nicht. Meine Studenten in Oxford haben, in Chicago haben mir einiges einmal gesagt, könnten Sie, Herr Professor, nicht lauter reden? Und ich sagte, entschieden nein, seien Sie stiller. Denn Sie haben geschwatzt die ganze Zeit, nicht wahr, wie Studenten das tun. Ich rede nicht lauter. Seien Sie stiller, dann werden Sie mich verstehen. Und Sie haben es kapiert, nie wieder probieren. Aber wissen Sie, wir tun genau das Gleiche mit Gott. Stille sein vor ihm. Und in Stille sein wird eure Kraft sein. Ich habe Ihnen gesagt, und hiermit bin ich fertig, habe Ihnen gesagt, wir sind gebaut für Stress. Und wir sollen arbeiten. Es erfüllt uns zu arbeiten. Die Augen benutzen, die Ohren benutzen. Aber wir müssen auch uns entstressen im Stille sein. Und indem wir das tun, schließen wir uns dem zweiten Adam an, der Christus hieß, der auf die Berge ging, um wegzukommen von der Volksmenge, und betete zu seinem Vater und bekam dadurch die Kraft für die Kreuzigung. Wenn Sie ein Kreuz haben, wenn Sie leiden müssen, bedenken Sie, was Jesus tat vor seiner Kreuzigung. Er ging auf die Berge und auch in sein Kämmerlein und betete still zu seinem Vater. Und dann bekam er das, was er brauchte. Die Wohlstandsgesellschaft hat es so laut gemacht in der Welt um uns herum, dass das Außersinnliche nicht reinkommt. Es ist unsere Selbstdisziplin, dass wir das ändern und die Tür einmal schließen, zwei, dreimal am Tag. Und dann werden wir eher den Stress überwinden. Wir beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diese Weisheit gegeben hast. Danke dir auch, dass die Wissenschaft entdeckt hat, dass diese Weisheit auch stimmt und von dir kommt, dass wir arbeiten sollen
aber dass wir auch stille sein sollen. Herr Jesus, vergib uns unsere Schuld. Öffne du uns die Augen in der Stille, dass wir dein Angesicht suchen. Wir danken dir, dass du gesagt hast, wer klopft, dem wird aufgemacht. Wer sucht, der wird finden. Hilf du uns, Herr Jesus, in der Stille unserer Herzen suchen, diesen Abend, heute Nacht, jetzt, dass wir dich finden. Denn du lässt dich finden von denen, die dich suchen, die dich von ganzem Herzen suchen. Hilf du uns das erfahren und gib du uns die Freude und das Glück deines Heils, dass wir nicht überwältigt werden von dem heutigen Stress. Dafür sagen wir Dank, auch für die Stunde zusammen. Amen.
Sehr geehrter Herr Professor, ich bin sicher, dass ich im Namen aller, die hier in dem Raum sind, Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank sagen darf für Ihren ausgezeichneten Vortrag. Ihre Ausführungen haben uns nicht nur Dinge gesagt, die wir für den Alltag gut brauchen können, hinsichtlich unserer Belastung, die wir erfahren im Alltag, wie wir unsere Arbeit gut hinter uns bringen können, dass wir uns nicht zu Tode arbeiten, sondern vielmehr noch aufgezeigt, wie sehr die Verbindung wichtig ist, mit unserem Schöpfer immer wieder aufs Neue herzustellen. Und so darf ich Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, auch noch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich immer wieder die Wahrheit des Jesuswortes ausprobiere und erfahre, wo Jesus jeden einlädt, wenn er sagt, kommet her zu mir alle, die ihr drinsteckt in der Mühe und die ihr in Stress steht, ich will euch frisch machen. Probieren Sie es selber mal aus. Er tut es auch bei Ihnen, ganz sicher. Und so danke ich Ihnen auch für Ihr Kommen, für Ihr Zuhören, wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und auf Wiedersehen morgen Abend.